ARD.
Hola.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Es ist einfach ein herrliches Stück Musik.
Die Gitarre sagt, was er sagen möchte.
Aber dahinter verbirgt sich ein Werk von 1883.
Lustig, sich Brahms als jungen Künstler da reinzuholen.
Also man hört ihn einfach raus, zwei Töne, und du weißt, es ist Santana.
Ich muss dir erstmal widersprechen, man braucht nur einen Ton.
Ja, ich möchte nicht abstreiten, dass mir Santana gut getan hat die letzten Tage.
Das ist doch schön. Ich bin Frank König, hallo. Heute geht's um die Wiederauferstehung der heiligen Anna. Echt jetzt? Ja, genau. Es geht um Spiritualität und Glauben, aber in erster Linie geht's natürlich um Musik, nämlich die Musik von Carlos Santana und der Band, die seinen Namen trägt. Santana, spanisch abgeleitet von Sankt Anna, der heiligen Anna. Im Jahr 1999 waren Santana plötzlich wieder da. Übernatürlich. Supernatural, ein Meisterwerk, ein Meilenstein. Carlos Santana hatte die Idee, seinen legendären Latin Sound aus den späten 60ern und frühen 70ern in das aufziehende Jahrtausend zu katapultieren. Wer allerdings das Album gekauft und aufgelegt hat, konnte erstmal typischen Santana-Sound hören. Und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, wird sich der Meister wohl gedacht haben. Der Opener, Dale Yellow. Dale Yellow. Ganz anders beim größten Hit vom Album. Latin meets Hip-Hop hieß es da. Maria Maria. Kaum jemand hatte das zuvor für möglich gehalten, was für Santana selbst schon klar war. Mit Hilfe vieler Musikerinnen und Musiker verschiedener Generationen und Genres neue Magie entstehen zu lassen. Musik soll Ewigkeit, Unendlichkeit und Sterblichkeit ausdrücken. Sie kommt ja aus einer höheren Bewusstseinsebene. Sie ist gewiss nicht Showbusiness oder Entertainment. Das sag nicht ich, das hat Carlos Santana mal gesagt. Und beides hat funktioniert. Spiritualität und Showbiz. Über 30 Millionen Mal hat sich das übernatürliche Supernatural verkauft. 9 Grammys hat es dafür 2000 gegeben. Das sind mehr als Michael Jacksons Thriller eingeheimst hat. Unser Hörer Heinz Hoffmann hat sich Supernatural gewünscht. Und jetzt geht's los. Ich begrüße aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius und Benjamin Brennebach. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hola.
Benjamin, Supernatural ist mit Erscheinen dieser Meilensteine Folge 25 Jahre alt. Genauer gesagt ist es rausgekommen am 14. Juni 1999. Was war los damals in der Welt, in der Musik und speziell bei Santana?
Naja, so im Rückblick scheint die Welt damals irgendwie noch ein bisschen ordentlicher und einfacher gewesen zu sein. Aber wenn man mal so reinguckt, was da so passiert ist, war es das eigentlich gar nicht. Also
okay,
wir hatten schon 1999 hatten wir den Kosovo-Krieg, der im Sommer geendet hat. Damals wurde ein neuer russischer Premierminister vereidigt, nannte sich Wladimir Putin. Er wurde später am Ende des Jahres dann auch der Präsident in Russland. Der Euro wurde als Buchgeld schon mal eingeführt, zog so am Horizont auf und so langsam nach und nach dann später in irgendwelche oder in unsere Geldbörsen. Wer wird Millionär ist gestartet.
Ach, so lange wird man schon Millionär, unglaublich.
Ja. Günter Grass wurde Literatur-Nobelpreisträger. Und Santana, die waren irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden. Die hatten seit 1981 nichts Erfolgreiches mehr rausgebracht, also zumindest kein erfolgreiches Top-Ten-Album mehr. Die waren relativ viel auf Tour, das schon noch, aber ansonsten war da eigentlich nicht mehr viel zu holen. Jetzt hatten sie aber eine Idee, beziehungsweise Carlos Santana hatte eine Idee, er hatte einen Traum. Und sein Traum hat ihm gesagt, er müsste die Generationen zusammenbringen, er müsste das alles verbinden. Er sagt, er hat das so schön im Englischen ausgedrückt, "We want you to hook up with people at junior high schools and universities. And we're going to get you back into radio airplay." Das war sein Traum, das hat eine Stimme zu ihm gesagt und das hat er dann versucht. Und das Problem war allerdings, dass sie keinen Plattenvertrag hatten.
Beziehungsweise um es mal kurz zu übersetzen, also er wollte die Generationen verbinden und zurück ins Radio kommen.
Genau, die Generationen verbinden, er wollte in die Highschools kommen, er wollte in die Universitäten kommen und er wollte einfach, dass die Leute zurück ans Radio kommen. Ja. Letztlich, werden wir nachher sehen, hat er das ja auch geschafft.
Ja.
Wie er das geschafft hat, das war ein relativ langer Weg. 1996, glaube ich, hat er schon angefangen, mit dieser Idee irgendwie schwanger zu gehen. Das Problem war, dass sie keinen Plattenvertrag hatten. Sie suchten also. Viele von den Labels sagten allerdings, Santana sei schlicht zu alt. Und das war eben sein Problem. Also er hat wirklich schwerlich irgendwie einen Vertrag bekommen, der für ihn irgendwie annehmbar gewesen wäre. Er hatte sich dann letztendlich für Sony entschieden. Da merkte er dann aber, da ging es denen dann doch viel zu sehr um den Kommerz und der hatte noch ein weiteres Angebot von dem Plattenlabel Arista. Da saß einer an den Hebeln, die kennen wir alle auch aus anderen Meilensteinen schon, Clive Davis.
Sag mal, was hat er so gemacht, nur dass wir wissen, welche Meilensteine da in Frage kommen.
Na, er hat zum Beispiel Janis Joplin entdeckt, hat ihr einen Vertrag gegeben. Mhm. Santana hat er damals 1969 mhm. auch entdeckt. Er hatte mit Mariah Carey gearbeitet, hat mit Whitney Houston gearbeitet, also
das volle Programm.
Und alles. Er kannte sich ja auch schon mit Comebacks aus.
Und ich wollte gerade sagen, genau das ist, also das, was Clive Davis geschafft hat, hatte eben Santana nicht geschafft. Er hat in den 60ern war er erfolgreich, er war in den 70ern erfolgreich, er war in den 80ern und 90ern erfolgreich. Und er hat vor allem eben immer wieder Künstlern einfach auch wieder auf die Spur geholfen. Mhm. Und Clive Davis hat zu Santana gesagt, ja, du darfst das machen, du darfst das auch zu deinem Projekt machen, aber ich möchte trotzdem die letzte kreative Entscheidung haben. Denn, und da ging es ihm dann auch um Geld, er hat solche Sachen nie gemacht, einfach nur aus Gutwill oder weil er eben ein netter Mensch war. Nein, er wollte schon damit Kohle verdienen und hat gesagt, pass auf, ich habe das letzte Wort, was das Ganze angeht. Du kannst erstmal machen, was du willst, aber wir machen ein Hit-Album. Darauf hat sich Santana eingelassen und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
Katharina, warum ist Supernatural für dich ein Meilenstein?
Es ist erstmal ein wunderbares Album. Also man kann es super durchhören. Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche musikalische Klangfarben mit dabei. Ganz unterschiedliche Künstler. Viele Gäste hat er auf diesem Album vereint. Santana hat es geschafft, auf diesem Album auch irgendwie, ja, die Musiklandschaft zu der Zeit abzubilden. Das, finde ich, macht das Album zu wirklich was Besonderem. Und Supernatural ist Santanas Jungbrunnen. Also man kann es gar nicht anders sagen. Er hat sich die Künstler der Zeit geholt. Sie haben für ihn Songs geschrieben. Das ist auch eine interessante Position, finde ich übrigens. Mhm. Als Künstler ein Album zu machen und zu sagen, schreibt mir die Songs, ihr kommt mit aufs Album, aber es ist mein Album am Ende. Und die Konstante auf dem Album ist tatsächlich die Gitarre von Carlos Santana. Das ist das, was man in jedem Song hört. Und
ohne wäre es ja auch kein Santana.
Ja, richtig. Aber er macht eben die Brücke. Ne? Das sind ja nicht zum Großteil gar nicht seine Songs, sondern die Songs kommen von den Künstlern, die er eingeladen hat auf sein Album, die auch zum Teil extra für ihn geschrieben wurden, die Songs, weil die Künstler überlegt haben, was könnte zu Santana passen.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? Also da müssen wir zusammenfassen vielleicht. Also Santana hatte diese Idee, die Generationen zu verbinden und diese Idee, Stars aus diesen Generationen in das Album reinzuholen mit ihren Songs, die kam dann von Clive Davis. Also dass das sozusagen, kann man das so sagen, dass das sozusagen diese beiden Ideen waren, die da zusammenkamen?
Sie haben diese Idee gemeinsam so entwickelt.
Ja.
Ich denke schon, dass Santana selbst auch eigentlich grundsätzlich genau ihm das vorgeschwebt ist. Das war ja auch, das hat er ja in den 60ern auch nicht viel anders gemacht, nur dass er eben da die Künstler nicht dazugenommen hat. Er hat zum Beispiel Peter Green damals bei Black Magic Woman nicht dazugenommen, aber er hat das ja damals auch gemacht. Rock war die neue Richtung, dann hat er ein bisschen seinen Latin da reingeschmissen, hat aber eben junge Leute dazugeholt, die gerade das Neue repräsentieren. Mhm.
Genau, und Clive Davis hatte natürlich aufgrund seiner Struktur in der Plattenfirma auch Zugriff auf viele Künstler und auf viele unterschiedliche Künstler und auch auf viele neue Künstler und Newcomer-Künstler oder aufstrebende Künstler, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und er hat ja auch viel vernetzt. Also Clive Davis hatte eher so eine vernetzende Rolle an der Stelle.
Und Clive Davis war ja eben auch so einer, da sind die Leute auch gerne hingegangen. Sie wussten, dass man mit ihm sehr, sehr gut arbeiten kann, dass das nicht so ein Plattenboss ist, vor dem man sich fürchten muss, sondern dass man mit dem gut arbeiten kann.
Genau. Ich mache einfach weiter. Man nennt dieses Phänomen, dass ein, ich sag jetzt mal, älter gewordener Rockstar sich jüngere Künstler holt auf seine Platten, auf seine Songs oder mit ihnen eben Duette macht. Das nennt man auch den sogenannten Carlos Santana-Effekt. Das also ist wirklich so eingegangen in die Musikgeschichte, weil also später, wir kennen es von Udo Lindenberg, der hat das auch gemacht, oder Peter Maffay auf Tabaluga. Gibt es ganz viele Beispiele auch in Deutschland. Also es ist einfach ein schönes Album, um das abschließend zu sagen, mit tollen Kompositionen, tollen Melodien, vielen, vielen Ohrwürmern, die mich auch schon seit Tagen begleiten. Und,
geht mir auch so.
Ja, deswegen ist es ein Meilenstein.
Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn da abonniert, verpasst keine Folge. Vom Opener hatte ich schon kurz gesprochen. Der zweite Track vom Album Love of My Life ist das. Gäste sind der Sänger Dave Matthews und der hat noch den Drummer aus seiner Band mitgebracht, Carter Beaufort. Interessant, die musikalischen Referenzen der Songs sind noch viel älter als der Latin Sound von Santana. Hört mal genau hin, wir klären das gleich auf. Latin Sound, Hip-Hop-Elemente, viel Pop, aber dahinter verbirgt sich ein Werk von 1883. Und das kommt nicht aus Amerika, sondern aus Wien sozusagen, denn da war die Uraufführung im Dezember 1883, Katharina.
Genau, und im Sommer 1883 ist es in Wiesbaden komponiert worden. Und zwar von Johannes Brahms. Ich sage deshalb Wiesbaden, weil wir zeichnen diesen Podcast in Mainz auf, also praktisch hier einmal über die Brücke. ja, es ist tatsächlich das Gitarrenriff, um das es hier geht. Das ist nämlich eine Anlehnung oder Santana hat sich inspirieren lassen von der dritten Sinfonie von Johannes Brahms und zwar dem dritten Satz, Poco Allegretto. Wir können es einfach gerade mal im Vergleich hören.
Dann interessant.
Genau, hier ist nochmal das Gitarrenriff.
Brahms als jungen Künstler da reinzuholen.
Ja. Und ich habe mal eine Aufnahme mitgebracht von dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Herbert Blomstedt, weil es gibt ganz unterschiedliche Aufnahmen von diesem dritten Satz aus dem Jahr 2021, also eine relativ neue Aufnahme. Und ich finde, die haben das ganz schön herausgearbeitet. Wechselt das Thema von den Celli in die Geigen gleich.
Faszinierend.
Eine wunderschöne Melodie, ein wunderschönes Thema, das Johannes Brahms hier entwickelt hat. Und es ist auch im Pop und vor allem auch im Jazz ganz gern zitiert worden. Und er hat mal dazu gesagt, es ist einfach ein herrliches Stück Musik. Und ich glaube, er hat diese wertvolle Melodie gespürt. Also diese Melodie, die sehr wandelbar ist, die sehr schön ist, die sehr gut auch ins Ohr geht. Also man kann sie sich sehr, sehr gut merken. Und ich finde, dieser Song, jetzt mal vorweggenommen, das ist für mich der Diamant auf diesem Album. Weil er die Gitarre so fein reinspielt. Also er ist ja praktisch mit Dave Matthews im Duett. Und er stört mich aber gar nicht, sondern er unterstützt eigentlich dieses filigrane, feine Gefühl von der Message, Love of My Life. Where you are, that's where I wanna be. Through your eyes, all the things I wanna see. And in the night, you are my dream. You're everything to me.
Genau das finde ich auch. Also es kommt sehr gut rüber, was Santanas Gitarrenspiel eben auch ausmacht. Und er hat mal in einem Interview erzählt, wie er genau darauf gekommen ist. Und zwar war das kurz nach dem Tod seines Vaters. Hat er, wie er so schön sagt, da habe ich 4 Tage lang keine Musik gehört. Das ist für mich verdammt lang. Und dann hat er seinen Sohn aber von der Schule abgeholt und hat dann das Radio eingeschaltet. Und da lief genau dieses Stück.
Ah.
Und diese Melodie, die hat ihn so berührt, sagt er, als er das hörte, in Verbindung eben auch an den Gedanken an den Vater. Und das hört man ja, also das kann man ja auch wunderbar sich vorstellen. Diese Verbindung, das hat er sich dann rausgegriffen. Und da, ganz kurz, da finde ich, hört man auch wunderbar dieses Ding, dass bei Carlos Santana sind, wenn man es böse sagen möchte, die Texte, ganz egal, die Gitarre sagt, was er sagen möchte. Mhm. Was darüber gesungen wird, wir kommen später noch zu Put Your Lights On und sonst was, die Texte sind eigentlich erstmal irrelevant.
Und der Vater war ja eine wichtige Figur für ihn. Also er hat ja mit 4, 5 Geigenunterricht von seinem Vater bekommen. Sein Vater war Profimusiker und hat das sozusagen von seinem Vater geatmet und gelebt. Und das, also vielen Dank, Benjamin, für das Interview kannte ich nicht, aber finde ich eine super schönen Zusammenhang.
Brahms war also die Inspiration für diesen Song. Geschrieben haben ihn Dave Matthews und Carlos Santana gemeinsam. Ist ein leidenschaftlicher Love-Song. Ich habe gelesen, dass es ein typischer Matthews-Text sei, leidenschaftlich bis an den Rand der Besessenheit, schreibt das englische Wikipedia. Du hast gerade gesagt, eigentlich ist der Text ja irrelevant, Benjamin. Für alle, die Dave Matthews und seine Band nicht kennen, was ist das für ein Typ?
Also hier in Europa für alle, die ihn nicht kennen, ihr seid nicht alleine, denn hier kennt ihn eigentlich kein Mensch. Das ist ein bisschen das Problem.
Er ist ein paar Mal aufgetreten.
Ja, er hat es immer mal wieder probiert, hier Fuß zu fassen, aber er spielt hier auch nur die kleineren Venues. Wenn man jetzt aber überlegt, in den USA ist das seit zig Jahren, also die haben Anfang der 90er, hat Dave Matthews mit seiner Band angefangen, ist das eine der größten Live-Bands ever. Also die füllen dort jedes Stadion und die kriegen jeden Gast. Sie sind so ein bisschen hier in Deutschland auch oder beziehungsweise in Europa und auch in den USA kommen sie so ein bisschen als diese Studentenband, so diese etwas zu intellektuelle Band rüber, deren Musik auch nicht so leicht konsumierbar ist. Das ist halt schon sehr, ja, durchdacht alles. Aber hier, hier in Europa haben sie im Endeffekt kaum Erfolg gehabt, haben auch noch nie irgendwie, glaube ich, eine Platte in den Top Ten oder sowas gehabt. Sie haben immer mal wieder gespielt, sind aber eben in den USA wirklich ganz, 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 ganz groß.
Ich muss euch einfach erzählen, dass es mir ganz ähnlich ging wie Benjamin. Ja, den Namen hatte ich schon mal gehört und dann sagt Katharina, was, den kennst du nicht, um Gottes Willen. Der hat doch sogar schon einen Grammy bekommen 2004. Ja,
also es ist keine Schande, ihn nicht zu kennen, wirklich nicht. Es liegt vielleicht daran, dass das meine Hochphase war, wo ich ganz viel Musik gehört habe. Das war meine Teenagerzeit. 2004 hat er einen Grammy bekommen für seine Solo-Single Grave Digger. Grave Digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can Und ich als Teenager, ich habe mich da reinfallen lassen. Ja. Also emotional hat dieser Song einfach alles, was irgendwie geht, jede Facette. Und ja. Deswegen ist er bei mir irgendwie hängen geblieben.
So ein krasser Text über Kriege,
ja, Wahnsinn.
Und Verlust von Menschen.
Aber es ist schon so ein Stück weit sophisticated, so dieses auch, es ist ähnlich wie das, was Deus gemacht haben oder sowas, ne? Schon sehr verkopft auch in gewisser Weise.
Aber hier haben wir einen leidenschaftlichen Love-Song mit der leidenschaftlichen Gitarre von Carlos Santana. Benjamin, bevor wir jetzt noch tiefer ins Album einsteigen, sprechen wir nochmal über Carlos Santana als Gitarristen. Er hat diesen Signature-Sound wie kaum ein anderer. Also man hört ihn einfach raus, zwei Töne und du weißt, es ist Santana. Was macht das aber so einzigartig, wie er spielt?
Ich muss dir erstmal widersprechen, man braucht nur einen Ton. was er macht... Also man muss das jetzt natürlich, diesen Sound muss man, also seinen Sound, seinen Gitarrensound muss man auf mehreren Ebenen verstehen. Zunächst mal ist es, wenn man jetzt mal auf das Spiel guckt, das, was er mit seinen Soli oder seinem Spiel überhaupt ausdrückt, ist immer, dass er etwas ausdrückt. Er drückt immer Gefühl aus. Er schwärmt auch immer von einer Übung, setzt sich in einen ganz dunklen Raum, gar keine Ablenkung von irgendetwas und spielt irgendwelche Töne. Ganz egal, welche Töne, spielt irgendwelche Töne, die aber deiner Stimmung gerade entsprechen. Und mach das als Übung. Mhm. Dann wirst du rausfinden, wie deine Gitarre klingt und wie du klingst. Und das tut er. Er lässt seine Gitarre singen. Das ist das ganz Klassische, was Santana kann und was er macht. Und ob das jetzt dann auch, er hat tatsächlich eine sehr breite Range auch an Gefühlen, die er dort ausdrückt. Sei es jetzt mal Wut, sei es Liebe. Also er ist wirklich in allen Bereichen unterwegs. Und dann kommt natürlich eben die technische Ebene, denn wie bekommt man so einen Sound hin? Seit 1981 eigentlich das Wichtigste am Carlos Santana Gitarrensound ist die Gitarre selbst. Das ist eine Paul Reed Smith, die er spielt. Paul Reed Smith ist ein Gitarrenbauer, der sich Anfang der 80er oder Ende der 70er überlegt hat, ich will eigentlich eine Kombination zwischen der legendären Les Paul und der Stratocaster von Fender. Mhm. Das sind ja immer die beiden großen Player gewesen, Gibson und Fender. Und Paul Reed Smith hat sich gedacht, alles klar, ich baue jetzt eine Gitarre, mit der ich beides kann. Bei beiden Gitarren geht es hauptsächlich auch um die Tonabnehmer. Mhm. Und diese Paul Reed Smith zum Beispiel hat meistens zwei Humbucker. Also das sind zwei Tonabnehmer, die gesetzt sind. Eines am Ende des Halses, direkt am Ende des Halses und eine hinten am Griffbrett, die dann nochmal mit einer jeweils doppelten Spule versehen sind.
Das ist der
sind.
Witz, genau.
Das ist der Witz und das macht diesen sehr, sehr fetten, sehr, sehr reichhaltigen Sound aus.
Genau, doppelte Spule, doppelte Menge der Energie, die der ausspuckt.
Genau. Die Stratocaster von Fender macht das im Endeffekt nicht. Die hat eben eigentlich nur diesen Single Coil, so nennt man das dann. Diese Gitarre, also diese Paul Reed Smith, die hat Santana dann irgendwann in die Hand bekommen, beziehungsweise Paul Reed Smith hat sie ihm in die Hand gedrückt und hat gesagt, spiel mal. Und dann hat er gesagt, alles klar, die ist geil, die gebe ich dir nicht mehr zurück. Das Problem war, dieses Instrument hat er ausgeliehen, aber wir schweifen ab. Nun, ja, das Schwierige ist, diesen Sound eben zu erklären. Also diese Gitarre, dieser warme Sound, dieser fette Sound, den er schon mal grundsätzlich da hat. Dann spielt er mit einem Verstärker, meistens ist es ein Röhrenverstärker, klar, meistens ist es ein Mesa Boogie oder ein Marshall, was halt auch nochmal Verstärker sind, die auch einen sehr, sehr warmen Sound kreieren. Nicht auch wieder zum Beispiel ein Fender-Verstärker, der kreiert einen sehr
perligen,
krachigen Sound, während eben die Marshall und auch die Mesa Boogies sehr warm, sehr voll sind. Was Santana dann aber macht, was andere seltener machen oder andere große Gitarristen oft von sich weisen, ist, er nutzt auch Pedals. Also er nutzt diesen typischen, wir kommen jetzt sehr ins Technische, aber das ist sehr, sehr wichtig für diesen Sound. Er nutzt zum Beispiel den typischen Tube Screamer von Ibanez, TS9. Das ist
so eine kleine grüne Kiste,
genau.
Das sündhaft ist teuer, wenn man das Original aus den 70ern
hat. Oh ja, kannst du heute kaum mehr bezahlen. Aber das ist der Verzerrer, den er nutzt. Das heißt also, andere Gitarristen, gerade auf diesem Level, spielen meistens mit einer Übersteuerung ihres Verstärkers. Das heißt, die verzerren nicht, die setzen da nicht einen Verzerrer vorne dran, sondern die übersteuern den Verstärker. Er sagt, nein, ich will diesen warmen Verstärkersound so haben und lege dann nochmal einen Verzerrer vorne drauf. Das ist dann dieser verzerrte Sound. Dahinter speichert er dann noch ein paar andere Pedale, die dann nochmal das Ganze ein bisschen modellieren. Und bei der Aufnahme macht er es dann sogar auch immer so, er bringt immer seine eigenen Sachen mit, seine komplett eigenen Sachen. Auch das ist nicht üblich. Also die Gitarre bringst du normalerweise mit, Verstärker nicht unbedingt. Er bringt das selber immer mit und er nutzt vor allem eine Mikrofonstellung. Wenn er das einspielt, stellt er ein Mikrofon vorne an den Verstärker, wird es direkt abgenommen. Dann hast du ja diesen normalen Sound des Verstärkers inklusive der Box, den du haben möchtest. Und er stellt nochmal eins etwa einen Meter weiter hinten auf, sodass du wie so ein kleines Echo nochmal da reinbekommst, den Raum reinbekommst. Ja. Genau. Und das macht dann wiederum auch dieses leichte,
schwebende.
Ja. Ja. Das ist dieser Sound von Carlos Santana.
Guck mal, ich finde es schön, dass ich so eine Assoziation habe und das, was du erklärt hast, hat genau gepasst. Ich sag schwebend und du sagst schwebend. Es ist doch schön, wenn man sowas Diffuses wie einen Gitarrensound dann doch mit Worten packen kann. Das finde ich immer, ach, das ist Gitarristengeschwätz. Herrlich. Ja, und das ist besonders, das stimmt. Ja.
Wir können das mal ganz kurz an einem Song auch von diesem Album demonstrieren. Es gibt einen Song, The Calling, mit Eric Clapton zusammen aufgenommen und da spielt Carlos Santana eben nicht sein Equipment, nicht seine Paul Reed Smith, sondern er spielt eine Strat, weil er das mit Clapton zusammen, Clapton ist ein großer Strat-Fan, beziehungsweise ist halt der Strat-Gitarrist eigentlich und deswegen hat Santana gesagt, alles klar, da grabe ich auch mal dazu, hören wir mal rein, da klingt Carlos Santana nicht nach Carlos Santana.
Das ist jetzt Eric Clapton, ne?
Das ist Eric Clapton, ja. Genau. Da, man hört dieses Singen, man hört dieses Bendings, mit denen er immer spielt, mit denen er dieses Gefühl ausdrückt. Ja. Aber es ist nicht der Carlos Santana-Sound.
Ja.
Es ist. Man würde ihn nicht. Also, wenn es nicht draufgestanden hätte auf dem Album, hätte ich das jetzt in dem Fall nicht unbedingt direkt.
Ja, stimmt. Ja.
Und das ist macht die Gitarre aus. Ja. Carlos Santana auf Strat klingt nicht nach Carlos Santana.
Es klingt eher wie. Eine Kooperation mit Eric Clapton, mit so kleinen,
ja, da spielen
so leichte Varianten
großartige
drin, aber mit einem ähnlichen
zusammen.
Sound.
Genau. Ja.
Wobei ich den Clapton-Sound auch sehr liebe. Also ist immer so blöd,
das
wenn man
jetzt auch
sagt,
keine Wertung.
Nein, das sind immer so Worte, die man benutzt, ne? Warm. Also ich meine, Eric Clapton ist ja auch ein unglaublich warmer Sound, aber er perlt halt anders. Ach, das ist so schwer zu erklären.
Ja, und liebe Leute, macht euch ein eigenes Bild. Er baut auch Melodien anders. Also ja, das hört man das, ja auch gerade bei The Calling.
Er hat halt
also
diese
Blues. Für mich ist der einzige Unterschied in The Calling, also ne, bis auf kleine Nuancen vom Sound, tatsächlich die Melodieführung der beiden Gitarristen. Also aufgrund dessen erkenne ich sie.
Ja, das ist richtig. Genau, ja. Aber es ist nicht eben nicht dieser Fall,
genau,
wie Frank eben sagte, oder ich sagte, man erkennt ihn an zwei oder einem Ton.
Genau.
Sondern da brauchst du dann
aber
eben schon mal.
Aber das ist die Ausnahme,
genau,
die Regel bestätigt. Ja.
Genau.
Dass Carlos Santana viel mehr kann, als zu typisch südamerikanischen Klängen und Rhythmen Gitarre zu spielen, hört man auf Supernatural zum Beispiel beim dritten Track Put Your Lights On. Ein ziemlich düsterer Rocksong, geschrieben und gesungen von Everlast, von der Band House of Pain. Ein Hip-Hopper ohne Berührungsängste zu anderer Stilistik. Crossover nennt man das. Er passt natürlich auch zu Carlos Santana. Ein Grammy gab es dafür. Kategorie Beste Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Hier ist Put Your Lights On.
Könnte auch bei Oasis sein.
Ja.
Ist ganz klassisch geschrieben, ne?
Ja.
Fünf Akkorde.
Ja.
Das ist.
Und da?
Da ist Santana.
Ja.
Obwohl es auch. Aber nicht so nett, es klingt wie ein Rockgitarrist, ne? Also er spielt
ja,
so Rocklicks.
Ja, aber das hat er ja immer wieder gehabt. Ja, der ist ja auch bei Black Magic Woman,
ja,
oder
ja,
so. Das ist ja das Besondere an Santana, dass du ihn erkennst, obwohl er jetzt Rock spielt, obwohl er Blues spielt, ja, oder eben Latin spielt. Ja. Du erkennst ihn.
Ja.
Aber ist euch mal aufgefallen, dass er immer mit einem Auftakt anfängt, ja, und immer mit der Melodie erstmal nach oben geht?
Einer der berühmtesten Auftakte, Samba-Partie.
Genau.
Lass mal Everlast hören.
Put your lights on. Put your lights on. Hey now. Oh, you killer. Put your lights on.
Ich hätte auch seine Stimme jetzt nicht dem Hip-Hop zugeordnet, sondern eher dem Grunge.
Ja.
Ja. Put Your Lights On, Grammy ausgezeichnete Nummer, Carlos Santana zusammen mit Everlast, ein Song, den Benjamin unbedingt im Podcast haben wollte und der auf alle Fälle auch einer meiner Favoriten ist, habe ich gerade schon gesagt, einer der persönlichsten Songs, die ich je geschrieben habe, sagt Everlast, und wir hatten es am Anfang von Glaube und Spiritualität und auch darum geht es im Song.
Ja, in gewisser Weise schon. Ja.
Ja.
Everlast hat den Song geschrieben, da hatte er gerade einen Herzinfarkt überlebt und war dabei irgendwie, war halt eben in der Genesung und saß in seinem Landhaus oberhalb von L.A., wenn mich nicht alles täuscht. Da hatte er so ein Haus im Wald und sah dann auf die Lichter der Stadt runter und daher kam dann auch dieses Put Your Lights On, wenn dann nachts die Lichter dann der Stadt angingen, das hat er dann so gesehen. Und im Song selber geht es halt, ja, um Ängste, aber auch um Trost, um Schutz. Er singt ja da, there's a monster under your bed, aber es sitzt auch ein Engel daneben und schützt dich. Also Kinder braucht keine Angst zu haben, es wird alles gut. Aber das so düster und bedrohlich, wie Everlast das dort singt und vor allem, wie die Gitarre dann auch wiederum ja ein Stück weit arbeitet. Sie hat ja immer so trotzdem noch so einen bedrohlichen Ton da hinten drin. Dadurch entsteht diese Spannung von diesem Song, finde ich. Und wie du sagst, Katharina, man hätte ihn jetzt nie, also Everlast, ich habe ihn tatsächlich, House of Pain hatte ich nie viel mit zu tun und habe ihn erst durch diesen Song, beziehungsweise What It's Like, der kam ja dann, glaube ich, etwas davor raus.
Ja, ja.
Und diese beiden Songs, da habe ich ihn dann erst als Sänger wahrgenommen. Aber er hat immer so dieses etwas Düstere darin.
Ja.
Und in diesem Hit hört man auch nicht wirklich, dass er aus dem Hip-Hop kommt. Das ist im Prinzip eine Akustik-Gitarre und er singt jetzt also fast schon Lagerfeuer-mäßig.
Ja, er ist ja auch in allen Lagern zu Hause sozusagen. Religiös war er gerade zum Islam konvertiert. Es gibt auch ein muslimisches Glaubensbekenntnis in dem Song.
Ganz am Ende, ja.
Und war irgendwie, wollte das eigentlich gar nicht machen, weil er dachte, er will jetzt da nicht Geld verdienen mit dem in Allahs, in Gottes Namen. Genau. Aber Carlos Santana sagt, nein, Glaube ist wichtig und Spiritualität ist wichtig, bleib dabei.
Genau, also Carlos Santana geht es ja immer um Glaube und Spiritualität.
Ja.
Und er ist da auch immer sehr offen mit umgegangen und sehr offen für gewesen, ob das jetzt eben christlicher Glaube ist oder ob das eben der Islam ist oder was auch immer. Das war ihm eigentlich egal. Es geht ihm hauptsächlich also um diese übernatürliche Form.
Supernatural.
Sozusagen. Supernatural,
ne?
Genau. Und ja, er hat ihm dann geraten oder ihn dann gebeten, das drin zu lassen, diesen Teil. Es gab dann auch Kritik daran natürlich. Also es wurden dann auch, Fans haben sich dann ausgetauscht und was soll denn dieses Glaubensbekenntnis und das Ganze soll doch, und Pop soll doch unpolitisch sein und ach, was wurde alles
Wann
gesprochen.
War Pop je unpolitisch, aber lassen wir das.
Ja, das
oder
ist
unreligiös.
Ganz
oder
anderes Thema.
Ja.
Später ist Everlast selber, er war kurz vorher konvertiert.
Mhm.
Mittlerweile, heutzutage, ist er schon wieder gar nicht mehr gläubig. Er hat sich davon jetzt mittlerweile wieder distanziert, auch aufgrund der politischen Geschehnisse, die so passiert sind in den letzten 20
Jahren. Ja gut, es war 2000, 2001 waren die
ganz
Anschläge.
Genau. Ja.
Aber der Song ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also
ich muss nur mal ganz kurz einhaken, nicht, dass das falsch verstanden wird. Also die Anschläge haben natürlich grundsätzlich nichts damit zu tun, ob jemand Muslim ist oder nicht. Es geht ja.
Nein.
Also um Gottes Willen. Ich wollte dann nur sagen, dass es dadurch stark politisiert und auch polarisiert wurde und dass das vielleicht auch einen Anstoß für ihn gegeben hat. Katharina, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte nur sagen, ich finde den Song ein ganz, ganz tolles Beispiel, dass halt eben Carlos Santana auf die Künstler zugegangen ist, weil er hat ihn angerufen. Carlos Santana hat Everlast angerufen, hat gesagt, möchtest du für mein nächstes Album einen Song beisteuern? Und dieser Song ist von Everlast. Das ist sein Song. Wir dürfen das nicht verwechseln, weil das ist ein Carlos Santana Album. Man denkt immer, das sind Carlos Santana Songs, aber so ist es nicht. Carlos Santana hat dann praktisch im letzten Schritt die Gitarre hinzugefügt, aber die Songs kommen von den Künstlern selbst, die als Gäste mit dabei sind.
Wobei man da genau sagen muss, also das ist ja das, was Carlos Santana immer schon geschafft hat, wenn er irgendwas gecovert hat oder wenn er irgendwas von anderen aufgenommen hat, wurde es sein Song.
Genau.
Und das ist halt der Punkt. Also es ist, wie man es dreht und wendet. Natürlich geschrieben ist der von anderen, geschrieben in dem Fall jetzt von Everlast und da steckt auch sehr, sehr viel Everlast drin. Aber letztlich ist es Carlos Santana. Ist ja auch nicht Santana, die Band, ja, von der Band war ja auch kaum mehr einer übrig. Ich glaube, keiner mehr von der Originalbesetzung. Es ist immer Carlos Santana, wo Carlos Santana draufsteht.
Wir hatten es vom Gitarrenspiel, Benjamin, ne? Und da in dem Song hört man mal, wie er dann, ich sag mal, als Rockgitarrist die Sau rauslässt, ne?
Ja, beziehungsweise die Sau rauslässt eben nicht, finde ich. Also da hält er sich ja extremst zurück eigentlich. Also natürlich, er hat immer wieder diese kleinen Einspieler drin.
Ja, aber er hat zum Schluss das Solo mit dem
zum Schluss
Baba.
Das Solo, natürlich, genau. Aber es ist nicht so dieser Brei, den er sonst gerne, Brei klingt jetzt böse, aber nicht so dieser Teppich, den er da drunter legt.
Ja, das stimmt.
Sondern es ist sehr pointiert eigentlich.
Ja, das wollte ich auch nicht sagen. Ich meinte eher von Effekten. Es ist richtig, es geht schon, also für seine Verhältnisse ins Henrikeske.
Genau.
Egal, hören wir es uns an.
Er hat ja auch mal erzählt, hat sich immer gefragt, was würde Jimi Hendrix über das Album denken. Und wenn der das gut finden würde, dann bringe ich es raus.
Das ist doch eine gute Einstellung, wenn
oder?
Man dann so ein Solo hier hört.
Ja.
Also da ist schon eine kleine Sau dabei. Also.
Ja. Auch eine größere.
Ehrlich, das ist wunderschön. Und das finde ich geil, wenn er, gerade weil er so pointiert und,
ja,
und akzentuiert spielt.
Und diese Rockgitarre, das, also vom Sound her könnte das ja auch, man sollte mich jetzt nicht steinigen dafür zitieren, aber man, das hätte ja auch quasi ein Eddie Van Halen sozusagen vom Sound her spielen können. Ja. Aber der hätte irgendwelche Scales rauf und runter gespielt und das macht Santana nie. Okay. Er spielt nie irgendwie irgendwelche Tonleitern nur rauf und runter und möglichst schnell und möglichst fett, sondern wirklich pointiert. Und bei ihm geht es auch um die Songs, um die Noten, die er nicht spielt.
Okay.
Ja. Und das schafft er hervorragend.
Put Your Lights On war bei uns die dritte Single-Auskopplung des Albums. Die erste war damals Smooth, kam bei uns erst kurz nach dem Album raus. Spektakulär. In den Billboard 100, war es die letzte Nummer 1 des alten Jahrtausends und die erste des neuen Jahrtausends gewesen. Dazu Grammys für beste Aufnahme, besten Song, beste Pop-Kollaboration des Jahres. Hier sind Santana zusammen mit Rob Thomas von Matchbox 20 und Smooth. Mega-Hit. Heiße Mädchen in einem Cabrio in New York City haben die Nummer genauso geliebt wie Jason Newsted von Metallica in Los Angeles. Ein Song geliebt von Coast to Coast. Das will was heißen. Was es damit genau auf sich hat, erklären wir gleich. Aber bis die Nummer so durch die Decke gegangen ist, wie es dann passiert ist, hat es eine Weile gedauert. Denn der Kompositions- und Produktionsprozess, der war eher komplex, Katharina.
Ja, der hat ein paar Umwege genommen, möchte ich mal sagen. Das ist so eigentlich so eine klassische Auftragskomposition, könnte man sagen, gesteuert ein bisschen von der Plattenfirma. Es gibt einen US-amerikanischen Musiker, Songwriter, Jazzmusiker auch, Ital Shore. Der hatte Kontakt zur Plattenfirma und hat 2, 3 Songs gehört aus dem Album, die schon fertig waren für Supernatural und hat den Auftrag mitgenommen, doch für Santana mal einen Song zu schreiben. Und das hat er auch gemacht. Ein Song mit dem Titel Room 17. Der hatte schon dieses instrumentale Grundfeeling, das war da. Aber er hatte einen Text, dem die Plattenfirma noch nicht so ganz gefallen hat. Also da ging es irgendwie um ein Paar, das sich nach langer Zeit trifft und dann im Hotelzimmer ein Stelldichein hat. Und das fanden sie doch irgendwie ein bisschen zu schlüpfrig für Santana. Das wollten sie nicht.
Seltsam.
Und dann kam die Plattenfirma auf die Idee, ihn mit einem anderen Songwriter der Zeit zu matchen, nämlich mit Rob Thomas, der ja mit Matchbox 20 schon auch erfolgreich war und hat gesagt, okay, setzt ihr beide euch mal zusammen. Wir haben die Musik, die ist schon mal okay, aber vielleicht könnt ihr an dem Text und an der Melodie noch ein bisschen arbeiten. Und dann kam Rob Thomas dazu. Die beiden kannten sich also vorher nicht. Das entstand nur durch den Kontakt eben über die Plattenfirma. Und Rob Thomas hat dann den Text noch ein bisschen verändert und hat daraus eine Ode an seine damalige Frau gemacht, die aus...
Ein Stelldichein hatten in einem Hotelzimmer. Nein, das ist eine andere Geschichte.
Nein, die aus Puerto Rico kam, deswegen My Muriquita singt er ja, oder also meine kleine Puppe, oder My Spanish Harlem Mona Lisa singt er ja auch. Also es geht im Prinzip um die Frau von Rob Thomas. Und der Text war dann, damit war die Plattenfirma dann einverstanden und Rob Thomas hat dann das Demo fertig gemacht, das hat dann Santana bekommen und eigentlich war es Rob Thomas' Idee, der wollte eigentlich, dass George Michael die...
Aber der hätte doch nun auch wieder den schlüpfrigen Text singen können, hätte doch bei ihm keiner...
Ach. Ja, aber also da kam wiederum dann ein Einwand von der Plattenfirma.
Das ist nicht schlüpfrig genug.
Nicht schlüpfrig genug, aber die Platten, vielleicht war es auch ein pragmatischer Grund, ich weiß es nicht. Die haben gesagt, Rob Thomas, du klingst so gut auf dem Demo, sing's doch bitte einfach selbst. Und genau, dann hat er den Song auch gesungen. Und Santana und Rob Thomas sind immer noch befreundet. Also sie schreiben sich immer mal wieder, auch Nachrichten, habe ich im Interview gelesen von Rob Thomas. Genau, also dieser Song hat gematcht und es hat einfach, ja, gut funktioniert.
Aber es gibt dieses schöne Zitat, ich habe es eingangs schon erwähnt. Rob Thomas hat mal erzählt, dass er in New York war und da fuhr ein Cabrio an ihm vorbei. Da waren ziemlich heiße Mädchen drin, wie er sagt, und haben diesen Song im Radio gehört und dazu abgegroovt im Auto. Und dann kommt er nach Los Angeles und trifft Newsted von Metallica und der sagt, hey Rob, ich liebe diesen Carlos-Song. Und dann hat sich Rob Thomas gedacht, okay, das geht jetzt von New Yorker heißen Mädchen zu Metallica. Hier geht was ab, hier ist was los. Da ist ihm also bewusst geworden, dass der Song keine Grenzen kennt, sozusagen in der Beliebtheit. Coole Geschichte. Eine weitere Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen gab es mit Lauryn Hill. Die hatte ja gerade ihren Meilenstein The Miseducation of Lauryn Hill rausgebracht. Die Folge steht noch online bei den Meilensteinen, haben wir in unseren Shownotes verlinkt, zuverlässig auf swr1.de. Und auf The Miseducation of Lauryn Hill hat Kollege Santana mitgewirkt bei der Nummer hier, To Zion. Da hört man ihn im Hintergrund.
Wie ein Kontrapunkt fast.
Jetzt könnte man wieder sagen, da dudelt er jetzt Gesang rein, ne?
Nee, das ist der Kontrapunkt. Der gesangliche Kontrapunkt.
Und nun konnte auch Lauryn Hill ihren Beitrag auf Supernatural als Gegengeschenk leisten. Zu beiderseitigem Nutzen. Do you like the way?
It's a new day, my crew stays forever striving. Give thanks to be alive and get through the gun and now we see the horizon. It's clear to me now, used to be confused, took a lot of sense to see how now.
Do You Like The Way featuring Lauryn Hill und CeeLo Green, eine musikalische Multikulti-Nummer, die Hip-Hop, R&B und Soul mit Santanas Latin Sound vereint, Katharina.
Carlos Santana war ein großes Vorbild von Lauryn Hill. Sie hat seine Platten gehört. Sie hatte eine richtige Carlos Santana Plattensammlung und hat schon immer zu seinen Instrumentalnummern auch gerappt. Also so ist sie musikalisch aufgestellt.
Abgefahren.
Und für sie war es eine totale Ehre, dass er auf ihrem Album, auf ihrem ersten Soloalbum mitgespielt hat. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er in diesem Song gelandet ist, To Zion. Das ist nämlich ein Song, den sie geschrieben hat für ihren Sohn, den sie bekommen hat, obwohl alle anderen um sie drumherum gesagt haben, bekomm ihn nicht, arbeite weiter an deiner Karriere. Mhm. Weil sie ist ja aufgrund des Kindes dann bei den Fugees ausgetreten als Frontsängerin. Und und sie hat dann dieses Soloalbum gemacht und hat dann diesen Song geschrieben, To Sign, und es ist wichtig, dass ich dich bekommen habe und so. Und in diesem Song kommt dann eben auch Carlos Santana und spielt seine Gitarre mit rein. Und klar, die beiden haben sich gut verstanden und Carlos Santana hat sie dann eben auch gefragt, ob sie nicht auch einen Song hätte für sein Album, wobei sie auch bei derselben Plattenfirma war, muss man sagen. Und sie war einfach ein Superstar in der Zeit. Also The Miseducation of Lauryn Hill, das war ein Album, wie gesagt, Album of the Year, hat eine Grammy-Auszeichnung bekommen. Und da hat das natürlich wunderbar für Santana hier ins Konzept gepasst, dass sie eben auch mit auf seinem Album dann drauf ist und vertreten ist.
Ich hatte eingangs schon erwähnt, der größte Hit vom Album Supernatural ist Maria Maria oder Maria Maria eigentlich. Der Song erzählt eine an die West Side Story angelehnte Geschichte von einer jungen Frau namens Maria aus ärmlichen Verhältnissen in Spanish Harlem, die nach East LA zieht und dort zum großen Santana-Fan wird. Sie sieht das Unrecht und die Ungerechtigkeit auf den Straßen, Rassismus und Ungerechtigkeit und träumt davon, die Welt besser zu machen. Und sie verliebt sich dann zu den Klängen der Gitarre von Carlos Santana. Das alles vorgetragen von Santana und Product G&B. Wer sich dahinter verbirgt, klären wir gleich. Wieder so eine fast magische Multikulti-Kollaboration aus Hip-Hop und Latin-Sound. Hier ist Maria Maria. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana. So, und das zu sagen, mit wem man es zu tun hat.
Kommt ja öfter auf dem Album vor, dass Carlos Santana genannt wird. Maria, Maria,
Carlos Santana.
Fell in love with the guitar played by Carlos Santana.
Eine schöne Bühne, die er ihm da aufmacht.
Es ist, ja, wirklich. Also dann kommt, man hört ihn förmlich auf die Bühne treten in dem Moment.
Heutzutage werden die Namen dann ja oft ganz am Anfang des Songs genannt, damit man weiß, wer da in der Playlist läuft.
Maria Maria, wir hören Hip-Hop, spanische Gitarren, Carlos Santanas Gitarre. Er spielt natürlich auch die spanische Gitarre, die E-Gitarre, aber auch Streicher sind dabei, Violine, Braccio, Cello. Es ist Wahnsinn, Benjamin, was in dem Song alles passiert.
Naja, im Grunde ist der Song das, was der einlöst, was Carlos Santana mit diesem Album vorhatte, nämlich sich in die neue Generation, in die junge Generation irgendwie vorzuarbeiten und da erfolgreich zu sein. Und das hat er genau damit perfekt geschafft. War übrigens auch gar nicht so doof, irgendwie mit Smooth als erste Single einzusteigen. Da hast du immer noch so ein bisschen den Rock. Und hier bist du jetzt dann wirklich im neuen Bereich drin. Und eigentlich ist das ja Fusion in seiner Reinform. Also das ist aus dem Hip-Hop diese fette Produktion. Da kommen ja auch, werden sehr gerne so Streichersätze und sowas auch nochmal benutzt. Oder die Harfe, die dann irgendwie mit eingesetzt wird. Und auf der anderen Seite eben dann Santana, der seine Gitarre da reinbringt und die dann auch dann wirklich nach Carlos Santana klingen lässt. Also da will er so ein bisschen, das ist so ein bisschen Show-off. Ne? Das ist jetzt, also hier bin ich, wie er sagt, die Bühne wurde bereitet und dann kommt er auf die Bühne und dann spielt er sowas Klischeehaftes, was nur Santana spielen kann und das macht er perfekt. Das ist dieser Song.
Ja, es ist auch ein bisschen Musical dabei. Ne? Also das ganze Video ist ja...
Ja, West Side Story, pur. Genau. Er singt ja auch.
Oh, Maria, Maria. She remind me of a West Side Story.
Yeah, also man hat ja auch im Video, ist es, wir haben natürlich Nacht und draußen vor dem Club, in dem die Musik läuft, ist eine Crowd, die tanzt, eine große Menge junger Menschen, die tanzen, darum stehen Autos, also wie man das so vom Bühnenbild her von West Side Story eben auch kennt. Und drin macht sich die junge Maria Maria fertig und
Und draußen, dann spielt der Carlos.
Genau.
Santana und featuring Product G&B, die waren dabei und ganz interessant, wie das Ganze entstanden ist, auch vom Produzentenduo her, Benjamin.
Genau, das ist im Endeffekt auf einer Tour entstanden von den Fugees. Die Fugees hatten wir eben ja schon mit Lauryn Hill, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen und jetzt machen wir die Fugees komplett. Da ist nämlich dann Wyclef Jean der Hauptproduzent dieses Stückes und auch er hat es auch eben mitgeschrieben mit Santana zusammen und eben auch Wanda Duplessis, das ist der zweite der dritte im Bunde der Fugees gewesen.
Okay.
Die beiden haben zusammen mit Santana diesen Song geschrieben und letztlich auch produziert.
Ja.
Endproduktion war Clive Davis, aber...
Ja,
interessant finde ich nämlich auf dem ganzen Album, wir haben so viele unterschiedliche Produzenten, also praktisch für jeden Song einen anderen Produzent und trotzdem klingt das Album wie aus einem Guss. Und das ist schon meisterhaft, weil normalerweise müsste jeder Song anders klingen, weil ja auch jeder Produzent anders arbeitet, andere Sounds ein bisschen verwendet, aber... Supernatural schafft es, viele Produzenten zu vereinen, genauso wie viele Gäste und Komponisten zu vereinen und trotzdem zu klingen wie aus einem Guss, nämlich wie der Guss Santana.
Ja, und das liegt an genau zwei Dingen, Santana und Clive Davis.
Ja.
Das ist der Punkt. Also Santana, klar, und Clive Davis hat halt immer, er hat immer am Ende gesagt, ja, machen wir oder machen wir nicht.
Spannend, ja. Da war er sozusagen der...
Mastermind,
genau, der dafür gesorgt hat, dass das aus einem Guss klingt. Spannend ist ja, wenn wir jetzt mal gerade dabei sind, wie das Produzentenduo gearbeitet hat in Bezug auf, wo kriegen wir denn die Ideen für den Song her? Das ist wieder so typisch aus der Hip-Hop-Szene, man entlehnt sich was. Und da hören wir jetzt mal in diese Nummer hier rein. The Wu-Tang Clan, Ain't Nothing to Fuck With. Seltsamer Titel, vielleicht auch ein bisschen schlüpfrig, aber eine interessante Melodie da im Hintergrund. Hört mal genau hin. Und es war tatsächlich die Initialzündung, ne? Also dieser Musikschnipsel, der da im Hintergrund so ganz, ein bisschen eiert auch, ne? So wirklich wie aus so einem schlechten Ghetto-Blaster rausröhrt, da hinten in dieser auch Straßenszene im Video, kommt diese kleine Melodie und dann gab es noch diesen Drumbeat. Der Song heißt God Made Me Funky von den Headhunters, klingt so.
Ah.
Ah, ich habe eine Idee für einen Song.
Oder?
Die Wege sind manchmal interessant, wie so ein Song zustande kommt. Nur wie Inspiration zustande kommt, hatten wir ja hier schon öfter mal. Und diese Kollaboration mit Product G&B, die war auch ganz interessant, weil die haben nämlich dann ein Album gemacht, was aus wegen Streitigkeiten mit der Plattenfirma am Ende nie veröffentlicht wurde. Aber es gibt einen Song aus diesem Album, der veröffentlicht wurde. Dirty Dancing heißt der, also nicht Dirty Dancing, sondern Dirty Dancing. Und der ist wiederum das Gegengeschenk von Carlos Santana und der hätte ganz genauso gut auf Supernatural sein können. Hier hören wir sozusagen das Gegenstück von Maria Maria. Ach, wer spielt denn da die Gitarre?
Eric Clapton, ich weiß es. And in the way we dirty dancing to my people in the back. In the way we dancing to my people on the side. In the way we dirty dancing. Yo, just ride, just ride. Saturday night, I went to this park.
Ich glaube tatsächlich, weil Santana eben auch.
Da war auch Maria Maria. Ah, Katharina, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was sollst du erzählen?
Nein, ich das Gitarrenspiel von Santana, Benjamin hat es ja vorhin schon auch vom Sound her ausgeführt, aber was die Melodiearbeit betrifft, ich glaube, da er ist ja mit einem klassischen Instrument groß geworden. Er kommt von der Geige. Die Geige hat Melodien, die spielt Melodien. Er hat, glaube ich, als Gitarrist eine andere Grundlage als jetzt zum Beispiel ein Eric Clapton, der praktisch als Gitarrist denkt. Der denkt viel mehr in Pentatoniken, in Skalen, in da, ne? So gitarristentypisch. Und Carlos Santana denkt wie ein Geiger, wie ein Melodieinstrument. Einer, der weiß, wie eine gute Melodie aufgebaut ist. Ich will da keine Gitarristen irgendwie kritisieren, ne? Das soll nicht falsch rüberkommen, aber dieses Gefuddel manchmal, ja, dieses schnelle Hin und Her und die Skalen rauf und runter, das hört man bei Santana nicht. Ja, er hat die Melodie im Fokus und ich finde, das macht ihn als Gitarrist auch aus.
Ja, das ist so.
Was wir hier oft vergessen, bei uns so in der angloamerikanisch geprägten Welt, ist, dass es sehr viel spanischsprachigen Pop gibt, den wir hier überhaupt nicht kennen bei uns, ne? Bei uns wird ja, wenn wir jetzt hier dieses Maria Maria mit diesem beziehungsweise mit dem West Side Story Flair, aber ein bisschen Spanish Harlem, ein bisschen East LA, mexikanische Gemeinde in USA, wenn man das so hört, dann hat das bei uns immer dieses dieses Sommerfeeling, Hitze, Schwüle. Spanisch macht irgendwas bei uns im Kopf.
Das hat Klick. Bei uns ein Image,
ja,
sofort.
Ja, das hat bei uns ein Image, genau. Und das wird aber auch im angloamerikanischen Raum halt auch oft genutzt in der Popmusik. Ja, Carlos Santana kann man es nicht vorwerfen, weil er sozusagen ja diese Welt lebt. Aber was wir vergessen ist, dass viel Latin in der Popmusik ist, was wir gar nicht kennen, viel lateinamerikanisch. Spanischsprachige Musik, die wir bei uns gar nicht so kennen. Für uns hat das diesen Exotik-Touch, ne? Bei
ja,
vielen
und ganz
Künstlern.
Oft ist ja auch, also der Sommerhit ist ja bei uns auch oft spanisch geprägt, also auch durch die Jahrzehnte, ne? Wir haben Los del Rio mit Macarena. Oder Los Lobos mit La Bamba. Oder Ricky Martin mit Living La Vida Loca.
Das war ja auch gerade zu dieser Zeit. Deswegen ist ja auch das Album wahrscheinlich auf so fruchtbaren Boden gefallen. Oder
möglicherweise.
Unter Umständen, ne?
Also ja, dass man einfach auch eine gewisse Affinität für spanische Musik oder ein gewisses Lebensgefühl, ich möchte es, glaube ich, eher als Lebensgefühl bezeichnen, was eben über die Musik transportiert wird in dem Moment oder was wir glauben, über die Musik eben aufzunehmen, nämlich ein fröhliches, buntes, offenes, eine Leichtigkeit auch irgendwie, die rüberkommt. Mhm. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Frank, ich habe es vorhin gesagt, wir hatten irgendwie den The Cure Meilenstein Podcast, ja, der irgendwie sehr, sehr düster war, oder auch David Bowies
da
Diamond Dogs
mit der Dystopie. Da durftest du mal ganz tief eintauchen in die Düsternis des Pop.
Ja, aber ich muss sagen, ich freue mich auch jetzt, diese Leichtigkeit eben von Santana auch die letzten Tage durchgehört zu haben. Das hat mich auch wieder so ein bisschen, ne?
Ja, mir tut's auch gut. Ich komme ja aus dem Urlaub sozusagen.
Nein, aber es gibt da schon auch Unterschiede, und ich merke auch, wie ich selbst dann oft, ich werde dann auch angetouched von der Musik. Ja. Ne? Wenn ich mich da viel damit beschäftige, dann rutsche ich auch in diese Stimmung rein. Und ja, ich möchte nicht abstreiten, dass mir Santana gut getan hat die letzten Tage.
Das ist doch schön.
Was ich aber trotzdem auch finde, ist, dass Santana es immer wieder auch schafft, also diese Sommerhits, von denen du eben gesprochen hast, zum Beispiel, also La Bamba oder wie sie alle heißen, die haben halt auch alle, sagen wir mal, kein Moll. Aber Santana hat hier drauf ja trotzdem, da sind Sachen dabei, die sind eigentlich tief traurig, so wie sie geschrieben sind, und die Melodien, die können einen schon sehr berühren. Das ist eben, und das finde ich wiederum, ich bin nicht so ein großer Latin-Fan, also dieses sehr, sehr fröhliche, so ständig könnte ich mir das nicht anhören. Wäre mir etwas zu viel, einfach auch, weil ich ein bisschen aus dem Rockbereich komme. Aber genau deswegen gefällt mir dieses Album so gut, weil das so ein Album ist, was dieses Lebensgefühl, dieses spanische Lebensgefühl zum Beispiel auch verbindet, aber trotzdem da eine Tiefe drin hat und auch was Berührendes drin hat. Und das habe ich selten so gehört.
Und mexikanisch, ne? Müssen wir immer.
Ja.
Und spanischsprachig mexikanisch, also wenn man sonst gleich verwechseln könnte, ja.
Und Carlos Santana schafft es, mit seiner Gitarre zu beweisen, dass im Latin Rock, dass er durch ganz viele Genres gehen kann. Das ist nämlich das für mich das Vermächtnis von diesem Album.
Waren wir doch noch gar nicht. Aber erzähl's.
Dass er mit seiner Gitarre die Brücke schafft zwischen ganz unterschiedlichen Stilen, alle unter dem Überbegriff Latin Rock. Aber wir haben ganz viele musikalische Stilrichtungen, die auf diesem Album zur Geltung kommen. Und mit seiner Gitarre oder mit seiner Art, Gitarre zu spielen, schafft er die Brücke zwischen den musikalischen Stilrichtungen
und
der
das
Zeit.
Das ist aber wieder auch dieses Spirituelle oder dieses Übernatürliche, das wir am Anfang zitiert haben, ne? Was er schafft, dass er diese Spiritualität, ob das jetzt harter Hip-Hop ist oder eben diese leichten Latin-Klänge, dass er die zusammenbringt, das geht nur
europäische Klassik.
Ja, mit einer Eingabe, ja, mit so einer Inspiration und er sagt von einer höheren Ebene oder dass Musik uns auf diese höhere Ebene bringt oder die Musik von einer höheren Ebene kommt. Finde ich ein schönes Bild.
Er hat auch gesagt, das fand ich total schön, er steht nicht über oder unter jemandem, sondern er ist einfach dankbar für die Möglichkeit, gute Musik zu machen.
Wir könnten noch so viel über die vielen Songs vom Album reden, die wir noch nicht besprochen haben. Wishing It Was mit Eagle Eye Cherry, The Calling haben wir schon gehabt. Eric Clapton war dabei, kurz drüber geredet. Natürlich das großartige Corazon Espinado. Das ganze Werk gibt's ja noch in vielen weiteren Ausgaben mit Bonustracks und allem. Es ist ja ein Monsterteil. Es gibt da diverse Ausgaben, glaube ich, noch. Würde uns jetzt in unserer guten Stunde etwas zu weit führen. Vermächtnis haben wir eigentlich auch schon. Katharina hat es einfach schon mal vorgezogen. Hast du dem was hinzuzufügen, Benjamin?
Im Endeffekt nicht. Es ist einfach eines der besten Alben aller Zeiten.
Genau. Und es ist übernatürlich. Supernatural. Und das ist mein Stichwort.
Ja, denn da habe ich noch einen übernatürlichen Podcast-Tipp für euch aus der ARD-Audiothek. Geisterjäger von SWR Kultur.
Da hört mal rein, das ist spannend.
Stell dir vor, du erlebst etwas Übersinnliches. Etwas, das du dir nicht erklären kannst. Du träumst etwas und kurz darauf wird es wahr. Oder bei dir zu Hause geschehen seltsame Dinge. Aber eigentlich glaubst du nicht an Gespenster oder Dämonen oder Engel. Was machst du dann? Jahrzehntelang haben Menschen in solchen Fällen bei diesem Mann angerufen.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme nichts mit Stromstößen zu tun hatten, sondern vom Medium psychokinetisch bewirkt worden waren.
Hans Bender, Deutschlands einziger Professor für Parapsychologie und vielleicht der größte Geisterjäger aller Zeiten.
Professor Bender, der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie.
Jahrzehntelang war Hans Bender dem Unerklärlichen auf der Spur. Und was er dabei erlebt hat, das erzähle ich in diesem Podcast. Es geht um Spuk, Poltergeister und Wahrträume. Aber auch um die geheimen Psi-Experimente der US-Armee und die okkulten Obsessionen der Nazis. Und vor allem geht es immer um die Frage: Gibt es wirklich noch irgendwas da draußen?
Soll das heißen, Herr Professor, dass Sie als Wissenschaftler auch echte Spukphänomene für möglich halten?
Sie setzen mir das Messer auf die Brust. Ich werde Ihnen ebenso direkt antworten und sagen, ja.
Alle Folgen von Geisterjäger findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.